Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu der vorletzten Ringvorlesung von Akademie und Universität in diesem Semester, die von dem altertumswissenschaftlichen Graduiertenkolleg Götterbilder, Gottesbilder, Weltbilder im Centrum Orbis Orientalis veranstaltet wird. Nach dem alten Orient, dem antiken Judentum und dem frühen Christentum, heute also wieder eine ganz andere Welt, eine ganz andere Religion. Der Islam, in dem den Menschen nicht hätte verfehlen können, was ihn trifft. Mich hat es getroffen, glücklicherweise getroffen und nicht verfehlt, Ihnen den Referenten des heutigen Abends präsentieren zu dürfen. Vorstellen muss man ihn in Göttingen sicher nicht. Tilman Nagel, seit 1981 Professor für Arabistik und Islamwissenschaft an der Georgia Augusta, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Mitbegründer des Graduiertenkollegs und des Centrum Orbis Orientalis, und Ihnen allen aus zahlreichen, klugen und sehr gehaltvollen Vorträgen in Ringvorlesungen, vielleicht auch aus der Zeitung und vielleicht auch aus der ein oder anderen Publikation, als führender Vertreter seines Fachs längst bekannt. Sie, lieber Herr Nagel, hat es wieder einmal getroffen und nicht verfehlt, uns in die Welt des Islam einzuführen. Das haben Sie nun schon seit langem getan, nicht nur in den Ringvorlesungen, sondern auch vor allem in den vielen Standardwerken zu Ihrem Fach der Arabistik und Islamwissenschaft wie Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam, von den Anfängen bis zur Neuzeit, erschienen in Zürich im Artemis Verlag 1981, oder in Die islamische Welt, erschienen im Beck Verlag 1988, oder aber in ihrer Einführung in den Koran von 2002. Professor Nagel vertut seine Zeit eben nicht mit lauten Projekten, und seien sie noch so exzellent, sondern schreibt und vollendet in der Stille seine Werke. Zurzeit sind wir alle rasend gespannt, lieber Herr Nagel, auf die beiden neuen Bücher, die Sie im vergangenen Jahr im Historischen Kolleg vollendet haben sollen, wie man hört und sich so zuträgt. Darunter eine neue Biografie des Propheten Mohammed auf der Basis neuer, bisher noch nicht ausgewerteter Quellen. Heute aber wird Professor Nagel uns islamische Konzepte der Vorherbestimmung vorführen, unter dem Motto: Was dich trifft, hätte dich nicht verfehlen können. Wir empfinden es als ein großes Glück, dass es uns trifft und nicht verfehlt, Sie heute Abend zu hören. Bitte.
Lieber Herr Kollege Kratz, vielen Dank für diese freundlichen Worte der Einführung, die ja immer etwas Humorvolles haben und vielleicht ganz gut auf ein ernstes Thema einstimmen können deshalb, nicht? Ja, meine Damen und Herren, dass im Islam der Glaube an die Vorherbestimmung übermächtig ist und andere Auslegungen des menschlichen Handelns nicht aufkommen ließ, ist ein Gemeinplatz. Jeder kennt ihn, der einmal sich mit dieser Religion beschäftigt hat. Im Koran selber finden wir zahlreiche Belege für diesen Sachverhalt. Allahs Vorausbestimmen erfasst den gesamten irdischen Wandel eines jeden Einzelnen und entscheidet damit auch über sein Jenseitsschicksal. Zitat: Wen Allah recht leitet, dem öffnet er die Brust zum Islam. Wen er aber in die Irre leiten will, dem macht er die Brust eng und beklommen, gleich als ob er in den Himmel hinaufstiege. So zeichnet Allah diejenigen, die nicht glauben, mit ritueller Unreinheit. Sure 6. Oder ein schlimmes Beispiel bieten Leute, die unsere Wunderzeichen leugnen, lässt Muhammad Allah in Sure 7, Vers 177 feststellen. Gegen sich selber freveln sie. Wen Allah recht leitet, der befindet sich auf dem rechten Weg, und wen er in die Irre führt, das sind die Verlierer. Wir haben für die Hölle viele Djinnen und Menschen erschaffen, die Herzen haben, mit denen sie nichts einzusehen vermögen, die Augen haben, mit denen sie nichts wahrnehmen, Ohren, mit denen sie nichts hören. Wie das Vieh sind sie, ja, sie gehen noch mehr in die Irre, sie haben keine Kenntnis. Auch die Ungläubigen, die den Tag des Gerichts leugnen, haben ihre ganze Kraft allein von Allah. Wer das Rechte wolle, der schlage den Weg zu Allah ein, rät Muhammad in Sure 76. Doch schon in den folgenden Versen legt er klar, dass diese Empfehlung eigentlich völlig müßig ist. Doch ihr wollt nicht, so heißt es dort, es sei denn Allah wollte. Allah ist allwissend und weise. Er umschließt mit seiner Barmherzigkeit, wen er will. Den Frevlern aber hat er eine schmerzliche Strafe bereitet. So liegt dem Koran der Gedanke an eine Werkgerechtigkeit, die eine Entscheidung für ein gottgefälliges, von Allah zu belohnendes Handeln voraussetzt, im Allgemeinen fern. Allein in Medina unter dem Druck der kriegerischen Auseinandersetzungen mit Mekka drängt sich eine andere Sicht in den Vordergrund. Nach dem Sieg von Badr im Jahre 624 verkündet Muhammad zwar, nicht er und sein Anhang hätten die Feinde getötet, sondern Allah. Nicht du schossest, als du schossest, sondern Allah. Allah wollte den Gläubigen einen schönen Erfolg zukommen lassen, Sure 8. Doch im vorletzten Vers derselben Sure lesen wir, diejenigen, die glauben, ausgewandert sind und auf dem Pfade Allahs kämpfen, und diejenigen, die jene beherbergt haben und unterstützen, das sind die wahren Gläubigen. Ihnen werden Vergebung und edler Unterhalt, wahrscheinlich im Jenseits, zuteil. Die Teilnahme am Krieg gegen die Andersgläubigen eröffnet augenscheinlich die Aussicht auf ein den Opfern entsprechendes Entgelt, ja, auf einen so reichlichen Lohn, dass Muhammad diesen nicht verdienten Überschuss an Vergütung mit dem Bild des verpönten Kredits veranschaulicht, der mit hohen Zinsen zurückgezahlt wird. Von unterschiedlicher Art ist der Lebenswandel der Muslime, heißt es am Ende von Sure 73. Einige widmen sich dem Gottesgedenken, andere dem rechtmäßigen Erwerb ihres Lebensunterhalts, wieder andere dem Krieg auf dem Pfade Allahs. Gebt Allah ein gutes Darlehen, mahnt Muhammad weiter. Das Gute, das ihr für euch selber als Vorleistung erbringt, werdet ihr bei Allah wiederfinden, und zwar als etwas Besseres, als erheblich höher belohnt. Und noch deutlicher in Sure 9, der berühmte Vers 111, Allah hat den Gläubigen ihr Leben und ihr Vermögen abgekauft um den Preis, dass ihnen das Paradies zuteil werde. Deshalb kämpfen sie auf dem Pfade Allahs, töten und werden getötet. Dies ist ein wahres Versprechen, dessen Erfüllung ihm obliegt, angekündigt in der Tora, im Evangelium und im Koran. Auf welche Stellen in der Tora und Evangelium er anspielt, weiß man nicht. Wer hält seine Verpflichtung besser ein als Allah? Darum freut euch über euer Geschäft, das ihr abgeschlossen habt. Das ist der gewaltige Gewinn. Die Überzeugung, der im Kampf für die Sache Allahs Umgekommene gelange unverzüglich ins Paradies und werde nicht dem strengen, schmerzhaften Verhör im Grabe unterzogen, das dem gewöhnlichen Muslim bevorstehe, hat sich bis in die Gegenwart gehalten. Während man in diesem einen Zusammenhang tatsächlich von einer muslimischen Werkgerechtigkeit sprechen kann, überwiegt, wie angedeutet im Koran, unbestreitbar der Glaube an einen das irdische Dasein eines jeden Menschen und auch das Jenseitsschicksal im Voraus festlegenden Gott und auch in den frühesten außerkoranischen theologischen Äußerungen beherrscht dieser Glaube das Feld. Weit verbreitet ist beispielsweise ein Zwiegespräch, in dessen Verlauf der Engel Gabriel dem Propheten die Grundlagen des ihm von Allah übermittelten Glaubens abfragt und ihm danach gleichsam mit höchster Autorität die Wahrheit der Lehren beglaubigt. Der Islam, so erfahren wir, besteht im genauen Vollzug der Ritualpflichten. Stellvertretend für alle werden in Anlehnung an die alte koranische Redeweise das Gebet und die Läuterungsgabe genannt. Den Glauben definiert Mohammed gegenüber Gabriel so: Dass du an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, das Buch und die Propheten glaubst und daran, dass du sterben und nach dem Tod leben wirst und die Abrechnung, die Waage, das Paradies, das Höllenfeuer und die göttliche Bestimmungsmacht, sehe sie Gutes oder Schlechtes vor, erfahren wirst. Auch das gute Handeln wird in diesem Text beschrieben. Es besteht darin, Zitat, dass du Allah fürchtest, als könntest du ihn sehen. Denn wenn du ihn auch nicht sehen kannst, so sieht er dich in jedem Fall. Es sei schon jetzt unterstrichen, dass auch hier, ganz wie im Koran mit der einen erwähnten Ausnahme, der Inhalt des guten Handelns offengelassen wird und das Stehen vor Allah als der wesentliche Gesichtspunkt betrachtet wird. Zu der Zeit, als in dem Zwiegespräch zwischen Gabriel und Mohammed, also Ende des 7. Jahrhunderts, eine ganz hohe Theologie des Islams formuliert wird, in der die göttliche Bestimmungsmacht als entscheidend für den irdischen Wandel und für dessen jenseitige Folgen angesehen wird, kommt auch zum ersten Mal eine Gegenposition zur Sprache, die nicht allein auf den Dschihad verwies, wie das ja schon in den medinensischen Suren, die ich nannte, geschieht. Vielmehr hoben einige Muslime hervor, der Mensch selber verfüge über eine Bestimmungsmacht, auf Arabisch Al-Qadar, und trage demnach auch die Verantwortung für sein Jenseitsgeschick. War schon das ertragreiche Darlehen, von dem die medinensischen Suren redeten, auf die machtpolitischen Belange der muslimischen Gemeinde bezogen gewesen, so gab auch jetzt nicht die Frage nach dem Handlungsvermögen des Individuums den Anstoß für eine Debatte über die Vorherbestimmung, sondern ein Widerspruch gegen die unbegrenzte Reichweite und unanfechtbare Autorität, die das Kalifat für seine Anordnungen forderte. Der Kalif, den man in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts mehr und mehr als den Stellvertreter Allahs in der Schöpfung zu feiern begann, behauptete in dieser Funktion unmittelbar Allahs Ratschluss zur Geltung zu bringen und daher einen uneingeschränkten Gehorsam verlangen zu dürfen. Im Medina des Propheten war dies nicht anders gewesen. Mohammed hatte unter Berufung auf Allah ebenfalls darauf bestanden. Doch waren mittlerweile etliche Jahrzehnte verstrichen. Unzuträglichkeiten verschiedenster Art ließen inzwischen die Gegenwart als einen fahlen Abglanz der verklärten prophetischen Zeit erscheinen. Was man dem Gesandten Allahs ohne Fragen zugestanden hatte, wollte man dem Kalifen nicht mehr gewähren. Die Träger der Überlieferung begannen, sich als die Kenner eines wahren, in Teilen schon vertanen Islams zu begreifen und gerieten so in einen Gegensatz zu den Herrschenden. Einen Gegensatz, den sie unter anderem in der Frage nach der Bestimmungsmacht des einzelnen Gläubigen zur Sprache brachten, was damals zweierlei meinte. Erstens, das herrscherliche Handeln des Kalifen muss nicht mit dem Willen Allahs identisch sein. Und ob dies überhaupt zutreffe, müsse von den Kennern der Überlieferung, den Kennern des wahren Islams, von Fall zu Fall ermittelt werden. Zweitens, in Anbetracht dieses Sachverhalts war von einer persönlichen Verantwortung des Kalifen für seine Entscheidungen zu sprechen, gleich wie ein Hirte, so das Beispiel, für das Gedeihen seiner Herde persönlich zur Rechenschaft zu ziehen sei. Die Debatte ist verhältnismäßig gut dokumentiert. Ich stelle sie hier nur in den Grundzügen dar und unter Verzicht auf eine Differenzierung der Standpunkte, die es natürlich auch gab. Nun, leicht war es nicht, aus dem Koran Belege für ein selbstverantwortetes Handeln des Menschen beizubringen, außer eben jenen, die sich direkt auf den Dschihad bezogen. Keiner wird die Last eines anderen tragen, heißt es sinngemäß in Sure 53. Das ließ sich gut im genannten Sinn eines freier Entscheidung verwenden, meinte ursprünglich aber genau das Gegenteil. Dem Menschen wird im Jenseits der Lohn seines irdischen Tuns zugemessen, letzteres ist aber durch Allah für alle Zeiten bereits in Verzeichnissen festgelegt worden. Es war also ein, wenn Sie so wollen, Beleg für das Gegenteil, für die Vorherbestimmung. Aber aus dem Zusammenhang gerissen, erfüllte dieses Zitat zur Not, was man erwartete. Radikal ließ sich die Selbstverantwortlichkeit des Menschen für sein Handeln allerdings nicht durchfechten. In den Reihen der Befürworter menschlicher Bestimmungsmacht konnte man sich nicht der Einsicht verschließen, dass zumindest das Ergebnis selbstverantworteten Handelns nicht immer den ursprünglichen Absichten entspricht, da ja Allah und nicht der Mensch selber die Rahmenbedingungen festlegt, innerhalb deren eine jede Handlung vollzogen wird. Aus dieser Erkenntnis entwickelte sich ab dem 8. Jahrhundert eine höchst feinsinnige Erörterung des Tuns des Menschen, die nicht nur die materiellen Voraussetzungen überprüfte, sondern auch Klarheit über die offenen und vor allem auch die verdeckten Beweggründe eines jeden Handelnden zu gewinnen suchte. Allah, so glaubte man zu wissen, schuf zwar in einem Fort die Rahmenbedingungen, diese aber wurden von ihm so gestaltet, dass der Mensch sie letzten Endes doch durchschauen und bei der Verwirklichung der Bestimmungen des ihm von Allah auferlegten Gesetzes vernunftgemäß berücksichtigen konnte. Diese Lehre fasst man unter dem Namen, oder ihr Vertreter unter dem Namen der Mu'tazila zusammen, die freilich selbst während ihrer Blütezeit im 9. und frühen 10. Jahrhundert eine kleine Minderheit bildete, vielleicht auch einen Stachel im Fleisch der erdrückenden prädestinationischen Mehrheit. Die Mu'tazila immerhin zwang diese Mehrheit, auch ihre Positionen näher zu begründen und es nicht beim Zitieren von Koranversen und Hadithen, Überlieferungen, bewenden zu lassen. Die Mu'tazila hatte, um diesen von Allah in Gang gehaltenen Kosmos beschreiben zu können, auf den antiken Atomismus zurückgegriffen. Substanzpartikeln, aus denen der geschaffene Kosmos bestehe, weisen, so sagte man, Akzidenzien auf, deren sinnreiches Zusammenspiel die Eigenschaften und Wirkungsweisen des Geschaffenen begreiflich machen. Seit dem ausgehenden 9. Jahrhundert übernahm das Sunnitentum, in dem der Vorherbestimmungsglaube, wie angedeutet, unangefochten herrschte, diese Physik oder besser Metaphysik, deutete sie jedoch prädestinationisch um. Substanzpartikeln und Akzidenzien würden, so sagte man, in jedem Augenblick durch Allah nach undurchschaubarem Ratschluss aufs Neue zusammengefügt. Sie taugten daher gerade nicht als Repräsentanten eines analysierbaren Kosmos, sondern standen vielmehr für die radikale Diskontinuität und daher Unerklärbarkeit alles geschaffenen Seins, das in jedem Moment unmittelbar zu Allah ist und sonst gar nichts. Überlieferungen, die auf die völlige Andersheit menschlichen Tuns hinweisen, erhielten so ihre metaphysische Plausibilität. Wisse, dass wenn sich die Leute zusammentäten, um dir Nutzen zu verschaffen, sie dir nur den Nutzen verschaffen könnten, den Allah für dich bestimmt hat. Und das Gleiche gilt für den Schaden. Wisse, dass das, was dich verfehlt, dich nicht treffen könnte und das, was dich trifft, dich nicht verfehlen könnte. Der letzte Satz begegnet uns zum ersten Mal in einem kurzen Text aus der Mitte des 8. Jahrhunderts, der vermutlich zu Unrecht Abu Hanifa, dem Ahnherr der ältesten Rechtsschule, zugeschrieben wird. Wie ein Grundton durchziehen diese Sätze das Denken der überwältigenden Mehrheit der Muslime. Varianten zeigen sich gerade heutzutage vor allem in der Art, wie man diese Aussage verziert, um sie angesichts einer andringenden Zivilisation, die auf sie offensichtlich wenig oder gar nichts gibt, nicht allzu befremdlich wirken zu lassen. Das aber ändert an ihrer Substanz nichts, und so wären wir mit dem Thema der Vorlesung eigentlich schon fertig. Wir wären fertig, meine Damen und Herren, wenn wir nicht Max Webers These einer Distinktion zwischen dem kalvinistischen und dem muslimischen Vorherbestimmungsglauben hätten, auf die die Islamwissenschaft, soweit ich sehe, bisher allenfalls oberflächlich eingegangen ist. Im Islam, so Weber, seien die auch im Calvinismus nie ganz ausgerotteten fatalistischen Konsequenzen des Vorhersehungsglaubens tatsächlich eingetreten und dies deshalb, nun Zitat, weil die islamische Vorherbestimmung prädeterministisch, nicht prädestinationisch, auf die Schicksale im Diesseits, nicht auf das jenseitige Heil bezogen war, weil infolgedessen das ethisch Entscheidende, die Bewährung als Prädestinierter, im Islam keine Rolle spielte, also nur die kriegerische Furchtlosigkeit, nicht aber lebensmethodische Konsequenzen daraus folgen konnten, für die ja die religiöse Prämie fehlte. So der entscheidende Satz bei Weber. Der Hinweis auf das gewinnbringende Darlehen und auf den hohen Lohn, der die Mujahidun erwartet, spricht ja für das, was Weber hier hervorhebt. Aber damit haben wir bei weitem noch nicht erfasst, was dank einer breiteren Quellenkenntnis und einer genauen Lektüre dieser Quellen herausgearbeitet werden kann. So nehme ich mir dann noch einmal den Koran vor. Der Mensch sei verflucht, lesen wir in Sure 80, denn er ist ungläubig. Aus einem Samentropfen hat Allah ihn geschaffen. Allah machte, dass er im Mutterleib heranwuchs und so wird er ihn auch nach dem Tode ein zweites Mal erschaffen, um über ihn zu Gericht zu sitzen. Was dann verhandelt wird, hören wir in den Versen 24 folgende in dieser Sure 80. Der Mensch schaue auf seine Speise. Wir gossen den Regen in Strömen herab. Dann spalteten wir die Erde, ließen auf ihr Getreide wachsen, Weinreben und Sträucher, Oliven und Datteln und dichte Gärten, Obst und Futter, euch und eurem Vieh zum Gebrauch. Unvermittelt setzt nun die Schilderung des Gerichts ein. Der Mensch wird im Angesicht der Schrecknisse seinen Bruder, seine Ehefrau fliehen, jeder hat mit sich selber zu tun. Einige Menschen werden strahlende Gesichter zeigen, die Paradiesbewohner, anderen wird Staub auf dem Antlitz liegen. Das sind die Ungläubigen, die Missetäter. Von der Beurteilung der im Diesseits gewirkten Taten ist an dieser Stelle nirgends die Rede. Der Maßstab für das Jenseitsschicksal ist in dem Begriff des Unglaubens verborgen, der, so wörtlich, Undankbarkeit gegen Allah, den ständig sorgenden Allschöpfer, meint. Ihm den Dank für sein fürsorgliches Walten vorzuenthalten, das ist Missetat im eigentlichen Sinn. Ein weiterer sehr früher koranischer Beleg hierfür ist Sure 75, Vers 26 folgende. Wieder ist von den strahlenden und den finster blickenden Gesichtern die Rede gewesen. Mohammed greift danach zurück ans Ende des Daseins, zum Augenblick des Sterbens. Es ist, so hören wir, keineswegs so, wie die Ungläubigen hoffen, nämlich, dass mit dem Todeskampf alles ausgestanden ist. Vielmehr wird man vor den Schöpfer geführt und trotzdem halten die Ungläubigen, Undankbaren diese ganzen Ankündigungen für Lüge und vollziehen nicht die rituellen Gebete. Im Gegenteil, sie leugnen alles und wenden sich ab. Doch wehe ihnen, glaubt denn der Mensch, er werde sich selber überlassen? Wo er doch ein Samentropfen gewesen ist, hierauf eine Leibesfrucht? So wie Allah den Menschen auf diese Weise heranbildete, so hat er auch die Macht, ihn vor dem Tag des Gerichts neu zu schaffen. Wenn auch die Bilder aus der christlichen Apokalyptik, die übrigens am Ende des 6. Jahrhunderts, der Zeit Justinians, im syrischen Raum sehr populär war, wenn also die Bilder aus der christlichen Apokalyptik, wie etwa die Waage zum Prüfen der Taten, in den koranischen Endzeitszenerien gegenwärtig sind, bleibt die Vorstellung einer genauesten Abrechnung der individuellen Handlungen gleichwohl unscharf und im Hintergrund, wie eine Untersuchung der drei Stellen ergibt, an denen die schweren und leichten Waagschalen im Koran erwähnt werden. Das sind Sure 7, 23 und 101. In all diesen Fällen werden keine konkreten guten oder bösen Taten genannt. Ja, ein Handeln, wie wir es verstehen, kommt gar nicht in den Blick. Anders verhält es sich mit Sure 99, in der zwar vom Endgericht und dem Entgelt des Handelns geredet wird, allerdings das Motiv der Waage fehlt. Vor dem Gericht, so lesen wir dort, wird die Erde erbeben und die in ihr verborgenen Toten hervorstoßen. Wer das Gewicht eines Staubkorns an Gutem getan hat, wird es sehen, und wer nur das Gewicht eines Staubkorns an Bösem getan hat, wird es sehen. Schon früh stritten sich die muslimischen Korangelehrten darüber, ob diese Sure wirklich, wie der Stil es nahelegt, schon mekkanisch sei, also früh. Die Mehrheit, der sich auch die Koranausgabe der Al-Azhar anschließt, datiert diese Sure erst in die medinensische Zeit, mithin in die Epoche des durch Mohammed seinen Anhängern abgeforderten, ertragreichen Darlehens, was, wenn man eben nach inhaltlichen Kriterien urteilt, auch plausibel ist. Der Ungläubige erklärte Allahs ununterbrochenes schöpferisches Wirken für eine Wahnidee, und deshalb zog er aus diesem Wirken nicht die eine Konsequenz, die man ihm abforderte, er betete nicht. Die rituelle Glaubenspraxis ist die Verhaltensweise, der alle anderen zugeordnet bzw. untergeordnet sind. Der Mensch sei geizig, klagt Mohammed in Sure 70. Wenn er zu Reichtum kommt, will er ihn für sich behalten. Anders steht es mit denjenigen, die das Gebet verrichten. Sie bedenken die Bedürftigen, glauben an den jüngsten Tag, verletzen nicht die ehelichen Bindungen. Auch diejenigen, die ihnen anvertraute Güter pünktlich zurückerstatten und einhalten oder erfüllen, was sie bezeugt haben, sind Beter, die in das Paradies aufgenommen werden. Einst wählte sich Abraham Mekka zu seinem Wohnsitz, erfahren wir in Sure 14. Er flehte, Allah möge dieser Ortschaft Sicherheit schenken und ihre Bewohner gegen den Götzendienst feien. Wörtlich, Herr, ich habe Leute aus meiner Nachkommenschaft in einem Tal, in dem kein Getreide wächst, bei deinem geheiligten Haus Wohnung nehmen lassen. Herr, damit sie das Gebet ausführen. Mach, dass das Herz einiger Menschen ihnen zuneigt und beschere ihnen Früchte. Hoffentlich werden sie dankbar sein. Herr, mach, dass ich das Gebet verrichte und auch Leute aus meiner Nachkommenschaft. Herr, nimm mein Gebet an. Herr, vergib mir und meinen Eltern und den Gläubigen am Tag, da die Abrechnung anhebt. An anderer Stelle in Sure 6 wird erzählt, wie Abraham von Allah dazu gebracht wird, in ihm den einen Schöpfer zu erkennen. Als heidnischer Gottsucher wendet er das Gesicht allein dem zu, der Himmel und Erde geschaffen hat und auch erhält. Und es ist diese erkennende und anerkennende Geste, die im Gebet ritualisiert wird. Richte als ein heidnischer Gottsucher dein Gesicht auf die rituelle Glaubenspraxis, auf den, wie es arabisch heißt, Din, als den Oberbegriff für jegliche festen Regeln unterworfene Gottesverehrung. Richte also dein Gesicht auf die rituelle Glaubenspraxis, dann befindest du dich in der ursprünglichen Seinsart, in der Allah die Menschen geschaffen hat. Was Allah geschaffen hat, kann oder darf man nicht austauschen. Das ist die aufrichtige Glaubenspraxis, aber die meisten Menschen wissen nicht Bescheid. Sure 30. Hier wird ganz deutlich, dass der Kultus, der die ganze Aufmerksamkeit des Menschen auf sich zieht, mit der Aufmerksamkeit identisch ist, die Allah zu verlangen hat. Damit ist nun auch gesagt, dass das Alltagshandeln nur von zweitrangigem Gewicht für das Erringen des Heils ist. Was vor allem zählt, ist das Verharren in der Hingewandtheit zu Allah, in der umfassenden Bekundung der Dankbarkeit und das meint der Gläubigkeit. Verrichte das rituelle Gebet an den beiden Enden des Tages und zu frühen Zeiten der Nacht. Die guten Taten bringen die Bösen zum Verschwinden. So lautet eine Mahnung für die, die Allahs gedenken. Was gute Taten seien, man ahnt schon, dass sie mit dem rituellen Gebet zusammenhängen, geht aus den Kommentierungen zu dieser Koranstelle mit gewünschter Klarheit hervor. Ich zitiere nur einen aus einem Kommentar Fakhr ad-Din Arrazis Schlüsseln zum Verborgenen um 1200. Entstanden, einem der größten Kommentare. Da heißt es, diese Worte werfen zwei Fragen auf. Erstens, die Auslegung der Worte, die guten Taten, ist zweierlei. Ibn Abbas, ein Vetter des Propheten, lehrt, sie bedeuteten, dass die fünf Pflichtgebete alle Verfehlungen tilgen, sofern man die schweren Sünden, das heißt den Unglauben, meidet. Al-Mujahid, ein früher Korankommentator, behauptet dagegen, die guten Taten bestünden darin, dass der Mensch, Lob sei Allah, Preis sei Allah, es gibt keinen Gott außer Allah und Allah ist groß, sagt. Zweitens, wer lehrt, dass die Widersetzlichkeit gegen Allah, der islamische Begriff für schuldhafte Verstöße gegen Allahs Gebote, wer also lehrt, dass die Widersetzlichkeit gegen Allah nicht schade, sofern man nur an ihn glaube, beruft sich auf diesen Vers. Denn das Glauben ist die vornehmste aller Handlungen. Der Vers besagt, dass die guten Taten die Bösen zum Verschwinden bringen. So gilt, dass der Glaube, die höchste aller guten Taten, den Unglauben, die schlimmste Art der Widersetzlichkeit, tilgt und daraus folgt, dass der Glaube die Kraft hat, die einzelne Verfehlung, die die geringste aller bösen Taten ist, umso eher zu tilgen. Wenn der Glaube die Strafe auch nicht ganz und gar aufhebt, so hebt er doch zumindest die Ewigkeit der Strafe auf. Soweit Arrazi. Das als Handlung aufgefasste Glauben, das für Wahrhalten der durch Mohammed überbrachten Botschaft vom ständig schaffenden Allah, sollte sich in dem Vollziehen der Pflichtgebete niederschlagen. Die beiden an den Enden des lichten Tages verrichteten Sühnen, wie Ar-Razi ausdrücklich vermerkt, die in der übrigen Zeit begangenen Verfehlungen. Als getätigter Glaube ist der Ritenvollzug ein allen anderen Handlungen überlegenes Tun. Es kann nach Al-Mujahid allerdings durch das Gottesgedenken ersetzt werden, das den Muslim auch außerhalb der Riten in der Hingewandtheit zu Allah festhält, nämlich indem er diese Formeln spricht bei vielen Gelegenheiten. Ob der getätigte Glaube selbst die schwerste aller Sünden, den Unglauben wiedergutmache, lässt Ar-Razi offen. Eine ewige Bestrafung ist auf keinen Fall zu befürchten. Und noch einen letzten Koranvers müssen wir betrachten. In Sure 29, Vers 45, empfängt Mohammed von Allah den Befehl zu rezitieren, was ihm an Offenbarungen eingegeben werde, sowie das rituelle Gebet auszuführen. Dann wörtlich weiter, das Gebet unterbindet zu tun, was abscheulich und verwerflich ist. Doch Allahs zu gedenken ist noch gewichtiger. Der Ritenvollzug, das Stehen vor Allah von Angesicht zu Angesicht, lässt eine sündhafte Handlung erst gar nicht zu. Zu den nicht von Riten gefüllten Zeiten ist das Denken an Allah die beste Methode, in der ursprünglichen Geschaffenheit, in der Hingewandtheit zu ihm zu verharren. Im Sufismus entwickeln sich aus diesem ungeregelten Gedenken Allahs Techniken einer bis zur Ekstase führenden, oft auch in Gemeinschaft geübten Fixierung des Geistes auf Allah. Die eifrige Ausübung dieser über die Pflichten hinausgehenden Riten hat nach einem schon im frühen Sunnitentum bezeugten Wort Mohammeds folgende Auswirkung. Nichts, also Mohammed zitiert hier Allah, nichts, wodurch sich mein Knecht mir nähern könnte, ist mir lieber als der ihm auferlegte Ritus. Doch mittels der Zusatzriten nähert sich mein Knecht mir immer mehr, bis ich ihn liebe, versichert Allah seinem Gesandten und fährt dann fort. Und wenn ich ihn liebe, diesen Knecht, dann bin ich sein Ohr, mit dem er hört, sein Auge, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er greift, sein Fuß, mit dem er geht. Die bereits im Diesseits wirksame, das Heil begründende Beziehung des Muslims zu Allah von Angesicht zu Angesicht, das ist der Kern, der religiöse Kern des Islams. Die rituell Betenden, Al-Musallun, ist die von den muslimischen Autoren gewählte Selbstbezeichnung, wenn sie das über alle religiös-politischen Zerwürfnisse hinausgehende Gemeinsame benennen möchten. Nicht im Ritenvollzug vor Allahs Antlitz stehen zu können, schließt einen aus der muslimischen Glaubensgemeinschaft aus. Als einer der Vorläufer der rationalen Theologie Allah für ein ubiquitäres Wirkungsprinzip erklärte, wurde ihm klar, dass er den von ihm geforderten Gebetsritus angesichts dieser Überzeugungen unterlassen müsse. Der wahre Muslim ist bei der Ausübung des Ritus, erst recht bei den zusätzlichen freiwilligen Handlungen der Gottesverehrung, in einer schwer auf den Begriff zu bringenden Weise mit dem als ein personenhaftes Gegenüber gedachten Allah verbunden, und das ist das Wesentliche dieser Religion. Die Frage nach dem selbstverantworteten oder vorherbestimmten Handeln stellt sich daher nicht wirklich dringlich. Die Mu'tazila, die ihr unter Rezipierung des antiken Atomismus und entsprechender subtiler Analyse des Seienden und unter Zergliederung der inneren Regungen des Handelnden auf den Grund zu gehen bemüht war, beackerte, wenn wir das eben Erörterte uns vor Augen halten, ein abseitiges Feld. Und abseitig war im Grunde auch die sunnitische Manier des Umgangs mit dem mu'tazilitischen Gedankengut, dass man ohne große Schwierigkeiten den eigenen Ansichten hatte anpassen können. Der Mensch als eine Anhäufung in jedem Augenblick von Allah aufs Neue und willkürlich zusammengesetzter Substanzpartikeln, war das wirklich plausibel? Die diesseitigen Gegebenheiten mochten sein, wie sie nun einmal von Allah in jedem Augenblick festgelegt werden. Was zählte, war allein die glaubende Hingewandtheit zu ihm. Es wäre in einer Vorlesung unmöglich, auch nur im sunnitischen Islam alle Erscheinungsweisen anzusprechen, in denen diese Überzeugung in der Geschichte auftrat. Ich werde stets die These Max Webers im Blick, mich im Fortgang meiner Ausführungen auf die folgenreiche Vertiefung dieser Vorstellungen konzentrieren, die seit dem frühen 13. Jahrhundert nachweisbar ist und bis in die Gegenwart hinein nachwirkt. Beginnen will ich diesen letzten Teil der Vorlesung mit Ibn Arabi, gestorben 1240, einem der anregendsten Denker des Sunnitentums. Heute ist er auch einer der anstößigsten, den man am liebsten für einen Schiiten erklären würde, um ihn nicht mehr beachten zu müssen. Seine Grunderkenntnis läuft darauf hinaus, dass er die Heilsbestimmtheit des vor Allah stehenden Glaubenden radikalisierend die ganze Schöpfung, die von Allah in Gang gehalten wird, als vor diesem in Anbetung verharrend deuten möchte. Für die leblose Materie, für Pflanzen und Tiere gelte das ohnehin. Sie haben, da sie des Verstandes entbehren, gar nicht die Fähigkeit, der sogenannten Fitra der Geschaffenheit zu Allah hin zu entkommen. Dem Menschen immerhin ist das möglich, denn ihm ist mit dem Verstand ein Mittel gegeben, mit dem er, anders als alle übrige Kreatur und anders auch als die Engel, sich selber Klarheit über das Wirken Allahs und über die Pflicht des Dankes verschaffen muss. Und er kann an dieser Aufgabe auch scheitern. Denn gäbe es andernfalls die Ungläubigen, die Andersgläubigen? Zugleich aber meint Ibn Arabi, dass der Begriff Scheitern ganz und gar unangemessen sei, eben weil ja alles Handeln und Denken durch Allah bestimmt werde. Wie soll man das verstehen? In seinem Hauptwerk, den mechanischen Eröffnungen, setzt er uns den nur auf den ersten Blick eigenartigen Sachverhalt auseinander. Der Grundgedanke, der in dieser monumentalen, unübersichtlichen Enzyklopädie sunnitischen, theosophischen und theologischen Resonierens unter allen erdenklichen Gesichtspunkten erörtert wird, ist einfach. Allah hat laut Sure 51 die Kreatur nur zu dem Zweck geschaffen, dass sie ihn verehre, ihm den gebührenden Kult widme, ja das ganze diesseitige Dasein. Noch wichtiger ist für Ibn Arabi ein Vers aus Sure 11, nämlich Vers 56. Dort heißt es: Ich verlasse mich ganz auf Allah, meinen und euren Herrn. Kein Tier gibt es, dass er nicht beim Schopfe hielte, mein Herr ist auf einer geraden Straße. Diese rätselhaften Worte enthalten laut Ibn Arabi den Kern der koranischen Heilsbotschaft. Ihn freizulegen, wie er es unternimmt, bedeutet nichts weniger als den Islam, die existenzielle Hingewandtheit zu Allah zu vollenden, so schreibt er. Wisse, setzt er ein in den mechanischen Eröffnungen, wisse, dass Allah in seinem Buch in Betreff seines Propheten und Gesandten mitgeteilt hat, dass dieser sprach, mein Herr ist auf einer geraden Straße. Allah selber charakterisierte sich demnach als jemanden, der auf einer geraden Straße ist. Im Übrigen sagte Mohammed dies erst, nachdem er den folgenden Ausspruch getan hatte: Kein Tier gibt es, das Allah nicht am Schopfe hielte. Es existiert demzufolge niemand, der nicht wahrhaft gerad wäre, und zwar auf der Straße des Herrn, Denn es gibt nur solche Geschöpfe, die der eine Wahre am Schopfe packt. Allah, so hören wir weiter, geht mit seiner Schöpfung geradlinig vor, wobei er jede einzelne Kreatur unablässig lenkt. Es ist unmöglich, bemerkt Ibn Arabi in diesem Sinn, den Schopf aus der Hand des Herrn zu ziehen, der auf einer geraden Straße ist. Allah hat in dem koranischen Passus das Wort Tier im grammatischen Status indeterminatus gebraucht, also ist das Wort eine Verallgemeinerung. Wo ist nun die gekrümmte Straße, auf der irgendein Tier von Allah abweichen könnte? Dies ist in der Tat Vorherbestimmung und dies ist Geradheit, so Ibn Arabi. Die Fürsorge Allahs für jegliche Kreatur geht so weit, dass er einer jeden Einzelnen einen besonderen Weg zuerkannte und diesen Weg lässt er sie ohne jede Abweichung wandeln. Es gibt nichts Geschaffenes, das aus der das Heil gewährleistenden unmittelbaren Verbindung mit Allah herausgelöst werden könnte. Die Geradheit, die Allah allem Geschaffenen verliehen hat, stiftet die in seinem Schöpfungswerk insgesamt zur Erscheinung kommende Ordnung. Im Kosmos strebt jeder Teil, so Ibn Arabi, in Anlehnung an antike Vorstellungen, strebt jeder Teil jedes Ding seinem natürlichen Ort zu und das eben sei mit der in Sure 11, Vers 56 genannten Geradheit gemeint. Allah gab jedem Ding seine Geschaffenheit oder besser Beschaffenheit, ist ein anderer Beleg aus Sure 20, der dasselbe meine. Nun ist aber der Kosmos keineswegs von der Art, dass in ihm das Sein und Allahs Gesetzeswillen gemäße sein sollen vollständig übereinstimmen. Wäre dies der Fall, dann, so Ibn Arabi, wäre die Scharia überflüssig und in dem Schrifttum, das sich kritisch mit Ibn Arabi auseinandersetzt, ist ihm dann auch immer wieder vorgeworfen, er entziehe der Gesetzesgelehrsamkeit den Boden. Dass die Scharia-Gelehrten sich als die Elite der Muslime betrachten und bis in die Gegenwart aus diesem Grund sein Werk bekämpfen, zeigt deutlich, wie sehr die von Ibn Arabi angeregte Auslegung des Islams einem tiefen Bedürfnis nach Heilsgewissheit entgegenkam. Ich werde am Schluss darauf eingehen. Das dem Gesetzeswillen Allahs zuwiderlaufende gibt es bei Ibn Arabi, wie eben schon angemerkt, sehr wohl. Die für die Undankbaren, die Ungläubigen durch Allah vorherbestimmte Geradheit ist eben der Unglaube. Nur indem Allah seinem Schöpfungswerk ein gewisses Maß einer solchen unislamischen Geradheit beimischt, kann er sich selber als der unübertreffliche Gesetzgeber zu erkennen geben. Ein fehlerfreier Kosmos könnte diesen Aspekt seines Seins, das ja vollkommen ist, mithin das Wirken als Gesetzgeber einschließen muss, überhaupt nicht zum Ausdruck bringen. Wer Muslim ist, der kann nach diesen Lehren nur zu denen gehören, die in das Paradies eingehen werden. Denn Allah hat für ihn offensichtlich die richtige Geradheit vorgesehen. Aber auf diesen Schluss sind die Muslime laut Ibn Arabi gar nicht angewiesen. Ihre Heilsbestimmtheit ist durch die Tatsache der Existenz des Kosmos bereits gewährleistet und ein höheres Maß an Gewissheit ist gar nicht denkbar. Denn was ist der Kosmos, dessen aktuelle Unvollkommenheit zur Einsicht in die Wahrheit des Islams, seines Gesetzes, bereit machen soll? Hören wir Ibn Arabi wieder, unmittelbar bei der Schaffung der Zeit, durch die einsetzende Sphärenbewegung hatte Allah schon den alles lenkenden Geist geschaffen, nämlich den Geist Mohammeds. Und erst dann gingen aus diesem während der Bewegungen die übrigen Geistwesen hervor. Folglich existierte der Geist Mohammeds bereits im verborgenen Seinsbereich, nicht aber im offenkundigen. Die geschaffene Welt besteht nach islamischer Auffassung aus zwei Seinsbereichen, dem offenkundigen des materiellen, mit den fünf Sinnen wahrnehmbaren Seins und dem verborgenen, der nur spirituell erfahren werden kann oder geschmeckt, wie man im Arabischen sagt. Rein und klar, eben durch das Materielle unverstellt, vermag der zum Schauen fähige Muslim inne zu werden, wie im verborgenen Seinsbereich Allahs ständig alles lenkende Fügung waltet, und er kann abschätzen, wie sich diese Fügung im Offenkundigen auswirken wird. Doch hören wir weiter. Allah unterrichtete den Geist Mohammeds über dessen Prophetentum und verhieß es ihm, während Adam, wie Mohammed selber sagte, zwischen Wasser und Lehm war, also noch ohne Geist. Dann brachte die Zeit endlich den verhüllten Namen, dem wahren Wesen Mohammeds Genüge tuend, so weit, dass sein Körper in die Existenz trat und der vorher erwähnte allumfassende Geist sich an diesen Körper band. In diesem Augenblick ging die Herrschaft über die Zeit von ihrem verborgenen Laufen zum offenen über. Mohammed wurde mit der Fülle seines Wesens sichtbar als eine Vereinigung von Leib und Geist. Demgemäß hatte er die Herrschaft zuerst verhüllt inne gehabt, und zwar über sämtliche Arten von Scharia, die durch die Propheten und Gottesgesandten vor ihm dargelegt worden waren. Und dann kam ihm die Herrschaft auch in offener Weise zu. Nun hob er jedes Gesetz, das der verhüllte Name erlassen hatte, dank der Herrschaft des offengelegten Namens auf, um zu verdeutlichen, dass es einen Unterschied zwischen der Herrschaft des einen und des anderen gibt, wenn auch der Gesetzgeber immer ein einziger war, nämlich er, der tatsächlich befugte Gesetzgeber. Die Geschichte des Diesseits zerfällt demnach in einen Äon vor der Geburt Mohammeds und in denjenigen, der mit diesem Ereignis begann. Den Anfang des Schöpfungshandelns bildete die Schaffung des Geistes Mohammeds. Im alten Äon bestimmte dieser mittelbar alles Geschehen. Wenn schon nicht der Unglaube, die Undankbarkeit, so waren doch wenigstens die vergangenen Gottesboten von Adam bis Jesus implizit Künder der höchsten Form der Wahrheit, eben des Islams und des Prophetentums Mohammeds. Im neuen Äon ist mit dem leiblichen Erscheinen Mohammeds die Schöpfung zu sich selber gekommen, und man kann sagen, dass Allah es nunmehr sehr wohl für angebracht hält, dass das Sein und das von ihm geforderte Sein sollen zur Deckung kommen, indem das Diesseits der Herrschaft der Muslime unterworfen wird. Die theosophischen und theologischen Erwägungen Ibn Arabis spiegeln sich bis heute unter anderem auf der Ebene der muslimischen Volksfrömmigkeit wieder, und darum dazu am Schluss noch einiges. Zu Ibn Arabis Lebzeiten am Beginn des 13. Jahrhunderts entstand im Sunnitentum die alljährliche Feier des Geburtstags des Propheten, begangen am 8., 10. oder 12. Rabi al-Awwal. Über das genaue Datum war man sich damals noch nicht sicher. Heute hält man den 12. Rabi al-Awwal, also den 3. Monat, für das richtige Datum. Es entstand damals, seit dem 13. Jahrhundert, eine Fülle von Lobgedichten auf Mohammed, die während dieser Geburtstagsfestlichkeiten vorgetragen werden. Das berühmteste stammt von dem Ägypter al-Busiri, der 1295 gestorben ist. Beim flüchtigen Lesen gewinnt man den Eindruck, der Dichter sei zerknirscht über eigene Verfehlungen. Viel zu sehr, so klagt er, hat er der zum Bösen treibenden Seele die Zügel schießen lassen. Er sei nicht gerade gewesen, wir denken an Ibn Arabis Auslegung des Wortes. Ich verstieß gegen die Sunna desjenigen, der die Finsternis der Nacht, als wäre es heller Tag, mit Leben erfüllte, also gegen die Sunna des Propheten, der die Finsternis der Nacht wie den hellen Tag mit Licht und Leben erfüllte, indem er betend stand, bis ihm die angeschwollenen Füße schmerzten. Steine band sich Mohammed um den Leib, um die Qualen des Hungers zu dämpfen. Berge aus Gold vermochten ihn nicht vom Fasten abzubringen. Wieder wörtlich, wie auch könnte eine Not den zur Welt hinlocken, um dessen Willen die Welt aus dem Nichts geschaffen wurde. Mohammed ist der Herr des offenkundigen und des verborgenen Kosmos, der Menschen und der Dschinnen, der Araber und der Nicht-Araber. Unser Prophet, der befiehlt und verbietet, niemandem ist mehr zu trauen als ihm, wenn er Ja oder Nein sagt. Er ist Allahs Liebling, dessen Fürsprache man erbittet. Jedem Schrecknis bot er die Stirn. Wer sich an ihn klammert, der ergreift ein Rettungsseil, das niemals reißt. Denn an Gestalt und Charakter ist er allen Gottesgesandten überlegen. Sie alle schöpften aus seinem Wissen. Die Substanz alles Guten, das Allah schuf, ist ungeteilt in ihm. Was bedeuten da die Dinge, die die Christen von ihren Propheten erzählen? Den Menschen ist nicht aufgetragen, Mohammeds Wesen ganz zu ergründen. Ihr Verstand ist dazu nicht in der Lage. Er ist das Beste aller Geschöpfe. Aus seinem Licht waren alle Wunderzeichen hergeleitet, die die Gesandten vor ihm der Welt übermittelten. Und jetzt wieder wörtlich. Ein unzerstörbarer Eckpfeiler der göttlichen Fürsorge ist unser. Da Allah unseren Rufer zum Gehorsam ihm gegenüber berief, wurden wir dank dem edelsten der Gesandten die edelste Gemeinschaft. Die Söhne seiner Mission erschrecken die Herzen der Feinde, wie schon ein leises Geräusch das herrenlose Kleinvieh zur Flucht aufschreckt. In Schlachten traf Mohammed ein ums andere Mal auf die Feinde, bis diese auf den Lanzen seiner Truppen den Fleischfetzen auf dem Metzgerblock glichen. Sie begehrten die Flucht und im Wunsch, der Schlacht zu entrinnen, waren sie nahe daran, die ihnen abgerissenen Glieder zu beneiden, die von den Raubvögeln fortgetragen wurden. Wer dagegen den Gesandten Allahs auf seiner Seite weiß, der wird immer siegen, wie die Prophetenvita lehrt. Mohammed gab seiner Gemeinde Schutz im sicheren Hort seiner praktizierten Religion, gleich einem Löwen, der mit seinen Jungen im Dickicht unangreifbar ist. Die umfangreichste, mir bekannte Abhandlung, in der die ersten 12 Tage des Monats Rabi al-Awwal als Entwicklungsstadien des alten Äon geschildert werden, der mit der endgültig das Diesseits ins Heil bringenden Geburt Mohammeds beendet wird, stammt aus dem Jahre 1877. Ihr Verfasser ist ein Schüler des berühmten Azhar-Gelehrten Al-Bajuri, den die Orientalistik lediglich als eine Koryphäe im schafiitischen Recht wahrgenommen hat. Wie denn die Islamwissenschaft sich beim Studium der den Ritus erläuternden und von der Thematik her den Kern islamischer Gläubigkeit und Weltanschauung erfassenden Quellenzeugnisse bisher sehr zurückgehalten hat. Und damit kommen wir auf Max Webers These zurück. Die im Zuge der Abwehr einer Handlungsverantwortlichkeit des Menschen entwickelte Metaphysik der Diskontinuität alles Geschaffenen bekräftigte den Determinismus in kaum zu übertreffender Weise. Sie führte zur völligen Entkoppelung des diesseitigen, ja nicht durch den Menschen gewirkten Handelns vom Ausgang des Endgerichts, in dem Allah selbstverständlich ebenso willkürlich urteilen werde, wie sein Vorgehen mit der Welt unauslotbar war. Die im Sunnitentum verbreitete Lehre von der Abschlusshandlung des Menschen sollte damals wenigstens etwas den Eindruck der Willkür Allahs mildern. Jemand konnte sein Leben lang scharia-gemäß vorgehen, die letzte Tat vor seinem Tod könnte dann ein Verstoß gegen die Scharia sein und er würde der ewigen Höllenpein verfallen und umgekehrt. Die Abschlusshandlung sollte einen Fingerzeig auf sein Jenseitsschicksal geben und sollte die Metaphysik durchbrechen. Sie war aber vor allem eine entsetzliche Ängste vor dem Sterben auslösende Lehre, die dazu führt, dass alles Erdenkliche unternommen wird, um diese Handlung, die Abschlusshandlung, eine Tat des Gehorsams gegen Allah sein zu lassen. In der erwähnten Darstellung des alten Äon aus dem Jahre 1877 spielt diese Metaphysik der Diskontinuität des Geschaffenen, die in dem Konstrukt der Abschlusshandlung vorausgesetzt ist, nur eine ganz untergeordnete Rolle. Denn diese Metaphysik ist wohl nicht mehr als die intellektuelle Fassung des Determinismus, die in Ibn Arabis Vollendung der Heilsbotschaft des Islams aufgefangen und abgemildert, ja in eine umfassende Tröstung und in unanfechtbare Selbstgewissheit abgewandelt wird. Diese zeigt sich, da ist Max Weber recht zu geben, auch und sogar in einem hohen Maße im, wie er sagt, diesseitigen außeralltäglichen Schicksal, nämlich ob der Glaubenskämpfer in der Schlacht falle oder nicht. Das ist zutreffend und lässt sich vom Koran an bis zu Al-Busiri und bis in die Gegenwart belegen. Diesseits und Jenseits bilden jedoch, und das konnte Max Weber noch nicht wissen, einen unauflösbaren Heilszusammenhang, der durch den im zweiten Äon zur Welt gekommenen Mohammed den Anfang und Grund des Schöpfungshandelns Allahs gewährleistet wird. Hinter dieser Glaubensüberzeugung tritt die Frage nach dem Inhalt des Handelns, mit der sich einst der islamische Rationalismus abquälte, weit zurück. Vielen Dank.